Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Folge und das ist TradeGate Direct. Das Börsenjahr 2026 hat es ja ziemlich in sich mit vielen Richtungswechseln und natürlich auch höherer Volatilität, aber das heißt auch jede Menge Chancen für aktives Investieren. Wenn du ein erfahrener Trader bist, weißt du ja, wie wichtig es ist für den Erfolg, nicht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch die Umsetzung deiner Trades können den Unterschied ausmachen. Schnell, effizient, marktnah, das sorgt dafür, dass deine Trading-Ideen auch richtig erfolgreich aufgehen können. Wenn du ein aktiver Privatanleger oder Trader bist, solltest du dir daher unbedingt einmal das Angebot von TradeGate Direct anschauen. Denn über die App hast du eine direkte Anbindung an die TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und Börsenzugang sind also eng verzahnt. Das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Handle mehr als 7000 Aktien, 4000 ETPs und tausende Mini-Futures über TradeGate Direct und das zu langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Setze deine Trades nicht nur um, sondern setz sie besser um. Schau dir das Angebot unter tradegate.direct an. Alle Infos und natürlich den Link findet ihr in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 29. April und wir sprechen über den Höhenflug von Adidas, enttäuschende Zahlen von der Deutschen Bank und Mercedes und die Nacht der Wahrheit an der Wall Street. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Heute ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Zahlensturm in den USA. Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft bringen nach Börsenschluss ihre Zahlen fürs erste Quartal. Sie kommen zusammen auf schlappe 10% des Börsenwerts des S&P 500. Also einiges an Gewicht, was den Markt da bewegen könnte heute Nacht und dann auch morgen. Vor drei Monaten bei den letzten Quartalszahlen war die Reaktion eher nicht so euphorisch. Microsoft verlor damals am nächsten Tag 10% an Börsenwert, Amazon mehr als 5%. Nur Meta konnte tatsächlich kräftig zulegen nach den Zahlen.
Ich habe heute bei Bloomberg gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, 80 Sekunden, die das Schicksal entscheiden werden, also 80 Sekunden, in denen diese Tech-Konzerne berichten, die dann eben den Markt in die ein oder andere Richtung treiben werden. Schauen wir es uns an. Die Bilanz der vier Schwergewichte, seitdem sie das letzte Mal berichtet haben, ist auch eher durchwachsen, während Amazon seit den letzten Quartalszahlen um fast ein Viertel gestiegen ist und Alphabet um 8% zulegen konnte. Da gab es ja auch das All-Time-High vor kurzem. Ja. Notieren Microsoft und Meta noch unter dem Niveau von vor drei Monaten. Das ist insofern nicht überraschend, dass im Vorfeld dieser Großereignisse nicht wirklich Kauflaune herrscht. Ist ja klar, jeder wartet ab und schaut, was passiert. Der Dow Jones verliert heute 0,7%, S&P 500 und Nasdaq 100 sind leicht mit 0,2% im Minus.
Und in Europa war heute irgendwie mal wieder alles beim Alten. Der Ölpreis steigt, die Indizes fallen leicht. Obwohl es natürlich einige doch ganz gute Quartalszahlen gab, etwa von der Deutschen Bank und vor allem natürlich auch von Adidas. Die Aktie des Sportartiklers startet heute mal so richtig durch. Warum, weshalb, wieso? Das klären wir natürlich gleich ausführlich in unserer Rubrik im Fokus. Kümmern wir uns noch schnell um den Ölpreis. Der nähert sich jetzt dann doch sehr, sehr sicher dem alten Rekordhoch an. Heute ging es um 5% nach oben am Nachmittag auf jetzt 117 Dollar je Barrel, die Nordsee-Sorte Brent für uns wichtig in Europa. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die stecken weiter fest. Laut dem Wall Street Journal hat US-Präsident Donald Trump seine Berater angewiesen, sich auf eine längere Blockade des Iran und natürlich damit auch einen minimalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz vorzubereiten. Also das Thema bleibt uns wohl doch länger erhalten.
Ja. Leider, ich dachte, das sei schon wieder auf dem Weg der Besserung, weit gefehlt. Jetzt bleiben wir aber erstmal in Europa und vor allem in Deutschland, denn einige Großkonzerne haben heute Bilanzzahlen gebracht. Neben Adidas glänzte vor allem die Deutsche Bank, denn Deutschlands größtes Geldinstitut meldete einen neuen Rekordgewinn. Nach Steuern verdiente die Bank 2,2 Milliarden Euro. 8% mehr als im Vorjahr sind das. Die Erträge wuchsen moderater, da waren es 2% auf 8,7 Milliarden Euro. Alles in allem waren das aber gute Zahlen, die über den Erwartungen lagen.
Und überzeugt hat es die Börse trotzdem nicht, deswegen haben wir das auch mit enttäuschenden Zahlen angeteasert. Und das Ganze, obwohl die Deutsche Bank eigentlich die bisherige Jahresprognose nochmal bestätigte, also auch trotz allen Folgen des Iran-Konflikts. Denn wenig begeistert waren Analysten von den deutlich gestiegenen Risikovorsorgen. Von 417 auf 519 Millionen Euro sind die nämlich gestiegen. Experten hatten damit deutlich weniger gerechnet. Und wenn man mehr Risikovorsorge trifft, ist das immer so ein kleines Warnsignal, dass da vielleicht eben auch mehr kommen könnte. Ne? Thema Kreditkrise. Außerdem, und das ist natürlich bei Banken immer ziemlich wichtig, so als Profitabilitätskennzahl, lag die Kernkapitalquote, die harte, mit 13,8% deutlich unter den Erwartungen des Marktes.
Da kann man dann auch nicht mehr nur von einer unbedeutenden Zahl sprechen, sondern zwei Kennziffern, die eben schon auch viel aussagen. Ja. Da ist es tatsächlich mal nachvollziehbar, wie der Markt reagiert hat auf diese rekordverdächtigen Zahlen in anderen Bereichen. Etwas besser als befürchtet hat sich Mercedes-Benz geschlagen zum Jahresauftakt. Das operative Ergebnis sank im ersten Quartal um 17% auf 1,9 Milliarden Euro. Der Umsatz schrumpfte um fast 5%. Beides hatten Analysten schlimmer erwartet. Gut ist es natürlich trotzdem nicht, das muss man schon auch sagen. Die schwache Nachfrage in China, insgesamt ein sinkender Absatz, die Zölle in den USA, negative Wechselkurseffekte, kennen wir ja. Da kam einiges zusammen bei den Schwaben. Im Laufe des Jahres soll dank neuer Modelle in der Kompaktklasse, einer aufgefrischten S-Klasse, das Prestigemodell, und steigender E-Auto-Absätze in Europa die Lage besser werden, hofft Mercedes zumindest. Das klang jetzt alles nicht so überzeugend und daher verlor die Aktie dann auch knapp 1%, obwohl die Bilanz ja besser war als gedacht.
Ja, so einfach ist es halt nicht. Dass für Anleger ein guter Ausblick wichtiger ist übrigens als die aktuellen Zahlen. Das hat man jetzt also nicht nur bei Mercedes gesehen, zeigte sich auch bei Airbus heute. Das erste Quartal lief natürlich nicht gerade berauschend beim Flugzeugbauer. Bis Ende März konnten nur 114 Flugzeuge ausgeliefert werden. Das waren 22 weniger als im vergangenen Jahr im ersten Quartal. Der Umsatz sank deshalb um 7% auf 12,6 Milliarden. Und was noch viel wichtiger ist, das operative Ergebnis brach sogar um gut die Hälfte ein auf 300 Millionen Euro.
Die Misere hat vor allem mit zwei Faktoren zu tun. Der Dollar, der macht Airbus zu schaffen, da Flugzeuge traditionell in Dollar bezahlt werden, die Kosten aber im Euroraum entstehen. Und der Triebwerkhersteller Pratt & Whitney hat Lieferschwierigkeiten, deswegen waren es dann auch so wenig, vor allem für das Massenmodell A320. Dennoch, und jetzt sind wir wieder bei der Zukunft, legte die Aktie heute um mehr als 5% zu, da Airbus bekräftigte, in diesem Jahr so viele Flugzeuge wie nie ausliefern zu wollen. Letztes Jahr hatte man ja auch schon relativ vollmundig angekündigt, viel ausliefern zu wollen. Da hat es auch geklappt tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich haben sich Anleger daran erinnert. Außerdem gab es bedingt durch den Iran-Krieg und die gestiegenen Ölpreise bisher keine Abbestellungen.
Tja, und dann bahnt sich da wohl noch eine finnisch-deutsche Großfusion an. Der Aufzugbauer Kone will nämlich TK Elevators oder TK Elevators, neudeutsch, für knapp 30 Milliarden Euro übernehmen. Das ist die ehemalige ThyssenKrupp-Sparte, die gehört im Wesentlichen zwei Finanzinvestoren. Die Finnen würden damit ihren Umsatz mal knapp verdoppeln. Durchaus faszinierend ist, dass die Übernahme mehr wert ist eigentlich als Kone derzeit an der Börse. Die bringen nämlich im Moment eine Marktkapitalisierung von knapp 25 Milliarden auf die Waage. Ob der Deal kartellrechtlich durchgeht, ist eher noch fraglich, denn die Konkurrenz hat schon Klage angekündigt, sollte der Deal zustande kommen, da da ein neues marktbeherrschendes Unternehmen entstehen könnte. Kone-Aktionäre sind auch irgendwie eher skeptisch, ob das alles so Sinn macht und ob Kone sich da nicht eher verheben könnte, denn die Aktie verlor heute mehr als 5%.
In den USA ist heute mal wieder Tag der Halbleiter- und Speicherhersteller-Aktien, wie so oft in den letzten Wochen und Monaten. Gestern waren ja einige Tech-Aktien unter Druck nach der Meldung, dass OpenAI schwächelt. Heute gibt es die Erholungsrallye. Den S&P 500 führen NXP Semiconductor mit einem Plus von 24% an. Ja, richtig gehört. Generac mit einem Plus von 15%, Seagate mit 14%, Intel mit 10% und Western Digital mit ebenfalls 10% Zuwachs an. Außer Intel haben alle Zahlen und Ausblicke geliefert, die offensichtlich deutlich besser waren als erwartet. Morgen kommt ja dann auch noch SanDisk als Speicherchip-Hersteller.
So ist es, genau. Und Intel hat ja schon Zahlen gebracht, die richtig gut waren. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen dieser Tage. Und die profitieren einfach jetzt im allgemeinen Halbleiterboom noch weiter mit. Der Nahrungsmittelkonzern Mondelez konnte übrigens ebenfalls bessere Zahlen liefern, legte aber dagegen nur um moderate 1,5% zu. Yum Brands kennt man so wahrscheinlich nicht, aber zu denen gehören die Fastfood-Ketten wie Pizza Hut, KFC und auch Taco Bell. Präsentierten ebenfalls deutlich bessere Umsatzzahlen, vor allem bezogen auf die existierenden Filialen, und konnten 2,5% zulegen. Und Booking.com wiederum hat mit einer gesenkten Prognose für das Gesamtjahr enttäuscht und verlor deshalb fast 5% an Wert heute.
Die großen Verlierer in den USA sind heute Teradyne und Robinhood mit einem Minus von 15 bzw. 13%. Der Robotikzulieferer übertraf eigentlich beim Gewinn die Schätzungen deutlich. Teradyne verdiente 2,56 Dollar je Aktie, 2,11 Dollar wurden erwartet. Der Umsatz lag allerdings nur leicht über dem Konsens. Und der Ausblick war wohl nicht euphorisch genug. Das muss es gewesen sein. Allerdings muss man auch sagen, dass die Aktie sich im vergangenen Jahr verfünffacht hat. Da wird es sicherlich auch ein paar dicke Gewinnmitnahmen gegeben haben.
Also hätte ich sie im Depot gehabt, hätte ich sie bei den Zahlen wahrscheinlich auch verkauft. Ich gebe es zu. Tja, bei Robinhood, da gab es eigentlich nicht viel zu interpretieren, ob irgendwas zu euphorisch oder nicht euphorisch war, denn die Quartalszahlen waren einfach schlechter als gedacht. Punktum. Die Trading-App oder der Trading-App-Anbieter, wie man ihn nennen möchte, kam nämlich auf einen Umsatz von 1,07 Milliarden Dollar. Analysten haben eher mit 1,18 Milliarden gerechnet. Das ging eigentlich noch, aber der Gewinn blieb mit 38 Cent die Aktie doch deutlich unter dem prognostizierten 43 Cent und dafür gab es dann eben auch eine Abreibung.
Ja, da haut dann eine Aktie auch direkt mal 13% in den Keller. Bei den vielen Zahlen, vor allem nach Börsenschluss heute, geht fast unter, dass ebenfalls heute noch die FED-Sitzung mit der Pressekonferenz von FED-Chef Jerome Powell ist. Es ist wohl die letzte Sitzung für ihn als FED-Chef. An der Zinsschraube wird er vermutlich nicht mehr drehen oder wird die FED vermutlich nicht mehr drehen. Spannend wird natürlich trotzdem, wie sich die Rhetorik der Notenbank in Sachen Inflationssorgen verändert und ob sich Paul zu seiner Zukunft äußert. Der könnte ja noch Governor bleiben.
So ist es. Genau, sein Mandat als FED-Chef endet Mitte Mai. Der potenzielle Nachfolger Kevin Warsh hat heute nämlich auch die finale Runde im Kongress überstanden und ist für gut befunden worden. Jetzt fehlt dann nur noch die Abstimmung. Das gilt jetzt eigentlich nur noch als reine Formsache, da sich alle für ihn committed haben. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Paul kann noch einfaches Mitglied im Offenmarktausschuss bleiben. Das ist historisch betrachtet eher ungewöhnlich, dass ein entscheidender FED-Präsident da noch sitzen bleibt, aber who knows, vielleicht will er sich ja doch noch an Donald Trump für das ganze Affenzirkus oder für den ganzen Affenzirkus, den es da letztes Jahr um seine Person gab, noch ein ganz klein bisschen ärgern. Fairerweise ist das nicht der Typ dazu, ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ja, auf der anderen Seite, er hat sich da schon auch sehr, sehr resilient und auch so ein bisschen widerborstig gezeigt. Vielleicht überrascht er uns ja.
Wir werden es heute Nacht erfahren.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
In 6 Wochen ist es soweit und es heißt wieder Fußball-WM. Peter, freust du dich schon? Hast du Bock?
Ja, ich muss zugestehen, ich habe Bock. Keinen Bock auf den ganzen Affenzirkus, der da drumherum passieren wird, aber die Amis werden schon eine gute Show abliefern.
Wir sind beide ja auch auf Twitter aktiv, da tobt seit Tagen eine Debatte, ob man jetzt zum Stadion laufen kann, zum Beispiel in New Jersey oder eben nicht. Das soll da mehr als 100 Dollar kosten, hin und zurück zu fahren. Also ich glaube, dort irgendwie Fan zu sein, auch bei all den Ausschreitungen, die wir die letzten Wochen gesehen haben, da schaue ich es doch lieber vom Fernseher aus an.
Ich stehe ein, ich auch.
Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, vielleicht sind die WM nicht der richtige, sind die USA nicht der richtige Austräger für diese WM. Mal schauen, ob das alles klappen wird. Es wird auf jeden Fall eine, diplomatisch ausgedrückt, besondere WM. In jedem Fall die größte, 48 Teams mit Exoten wie Usbekistan oder Curaçao, die beide ihr Debüt haben. Und diese 48 Teams werden insgesamt 104 Spiele bestreiten. So viele waren es noch nie und deshalb wird das Turnier auch 5 Wochen dauern. So lang war das Turnier auch noch nie, so lang war die WM noch nie. Sie findet in den USA, in Mexiko und in Kanada statt. Drei Staaten, die das austragen, drei Länder hatten wir auch noch nie. Ebenfalls ein Rekord. Viel Zeit, diese 5 Wochen, für die Sportartikelhersteller, um für sich zu werben.
Das ist richtig. Es wird eine riesengroße Marketing-Show. Das ist mit Sicherheit keine kühne Prognose. Und ich weiß natürlich auch, wer sich auf jeden Fall auf die WM freut, nämlich Adidas-Chef Björn Gulden. Adidas rüstet nämlich 14 Teams aus. Zum letzten Mal auch, man kann es bedauern oder nicht, Deutschland. Bevor dann Nike dann bald übernimmt. Die Sichtbarkeit unserer Marke wird enorm sein, sagte Gulden heute. Anlass waren die Geschäftszahlen, die Adidas da heute Vormittag vorstellte. Und was soll man dazu sagen? Die waren schon ziemlich weltmeisterlich. Und deswegen sprang die Aktie heute auch um bis zu 8% nach oben.
Tja, ich habe mich besonders gefreut, aus Transparenzgründen sei es mal erwähnt. Ich habe die tatsächlich im Depot. Im ersten Quartal kamen die Herzogenauracher auf einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro, immerhin ein Anstieg von 7%. Das Betriebsergebnis konnte Adidas sogar um 16% steigern. Zum Start ins WM-Jahr verdiente der Konzern 705 Millionen Euro. Müßig zu erwähnen, beides war besser, als die Analysten erwartet hatten.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, die Aktie hinkte ganz schön hinter der Entwicklung in den letzten Monaten hinterher. Deswegen kann man auch sagen, kann man sich auch mal freuen heute über den Kurssprung, dass das auch mal gewürdigt wird, dass Adidas sich da ganz gut schlägt. Und deswegen wollen wir uns natürlich heute fragen, wie hat Adidas das eigentlich geschafft in so einer Zeit, in der eigentlich die ganze Branche unter wenig Konsumfreude, den Zöllen und natürlich auch dem schwachen Dollar leidet. Und was geht da eigentlich noch in diesem Jahr, also in diesem WM-Jahr, dem die Sportartikelhersteller immer eigentlich ziemlich entgegen Fiege, in dem die Konkurrenz natürlich auch besonders groß sein wird.
Ja, fangen wir erstmal mit der Branche im Allgemeinen an, mit Aktien von Lululemon oder On, aber auch bei der weltweiten Nummer 1 bei Nike. Da war ziemlich Essig die letzten Monate, die sind alle ziemlich im Sinkflug. Nike ist vor kurzem sogar auf das Niveau von 2014 abgerutscht, also schon ein ziemlicher Drag. Ja. Auch bei Adidas, du hast es angesprochen, konnte die Aktie nicht mit den Zuwächsen im Tagesgeschäft mithalten. Auf Jahressicht hat die Adidas-Aktie ein Drittel eingebüßt.
Wir haben diese Woche ja viel über die schlechte Stimmung bei den Verbrauchern eigentlich rund um den Globus schon gesprochen, die sich durch die höhere Inflation wohl erstmal noch weiter eintrüben wird. Das ist auch keine überraschende Prognose. Auf Makroebene kommen dann noch die Trumpschen Zölle natürlich dazu und der schwache US-Dollar, den der US-Präsident da in den Keller geprügelt hat.
Ja, der schwache Dollar, den bekam auch Adidas zu spüren. Bei den Quartalszahlen hieß es heute, die Herzogenauracher hätten ihren Umsatz im ersten Quartal um 14% gesteigert, währungsbereinigt. In Euro waren es aber eben nur 7%. Schon ein ziemlich deutlicher Unterschied.
Ja, und dazu kommen dann noch die regelrechten Rabattschlachten. Das sind Schlachten mit Sicherheit härter als das, was ich da gestern bei den Bayern in Paris gesehen habe, die Sportartikler da miteinander ausfechten nach dem Motto Masse statt Klasse. Das galt gestern auch, was die Tore angeht. Darunter hat vor allem Puma gelitten, die ihre Produkte zwischenzeitlich regelrecht verramscht haben.
Und die bekanntlich ja auch aus Herzogenaurach kommt, man muss es immer dazu sagen.
Ja.
Adidas hat sich da weitestgehend rausgehalten. Im Online-Geschäft und den eigenen Läden hat Adidas den Fokus auf den Originalpreis gesetzt. Und das soll den Umsatz um 22% nach oben getrieben haben. Zu den Erfolgsmodellen von Adidas im Bereich Sneaker zählen der Samba und den Gazelle, den ich jetzt, während wir sprechen, tatsächlich auch gerade trage. Und wenn man das so macht wie Adidas, lässt das natürlich auch die eigenen Produkte ein bisschen exklusiver wirken, wenn man nicht direkt einen fetten Rabattsticker im Laden draufklebt.
Absolut. Die Disziplin, den Einzelhändlern keine übermäßigen Mengen zu verkaufen, ist in der aktuellen Lage von entscheidender Bedeutung, sagte Adidas-Chef Gulden heute. In der Hinsicht möchte er also genau so weitermachen. Adidas hält an seiner Prognose fürs laufende Jahr übrigens fest, währungsbereinigt wollen die Herzogenaurer den Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich steigern. Für ein WM-Jahr ist das sogar eher noch was Konservatives. Die Börse feiert's. Das haben wir erlebt. Trotzdem, das heißt, da könnte sogar noch mehr gehen.
Ja, das haben wir ja in den letzten Tagen immer mal wieder besprochen. Eigentlich muss man schon wirklich einen überragenden Ausblick liefern. Adidas bestätigt den Ausblick nur und die Aktie geht trotzdem so ab. Das ist eher selten. Gulden hofft trotzdem, dass sich die Rabatte der Branche normalisieren, betont aber, das liegt leider nicht in unserer Hand. Ich würde sogar sagen, für Adidas könnte es eigentlich genauso weitergehen. Die Herzogenauracher fahren ja eigentlich gut damit, dass sie so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und sich als einer der wenigen Hersteller aus den Rabattschlachten raushalten.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Was Adidas und natürlich auch die Aktie so ein bisschen gepusht haben, war natürlich der fantastische Rekord beim Marathon in London. Wir haben die Woche schon ausführlich drüber geredet, Jo und ich im Büro. Am Sonntag lief ja der Sieger Sebastian Savet die 42,2 Kilometer als erster Mensch bei einem offiziellen Rennen, also nicht unter Laborbedingungen, unter 2 Stunden. Genau wie der zweite. Das ist echt ein bitterer Move. Da kommst du als einer der ersten Menschen unter die 2 Minuten und es wird keinen interessieren, weil es eben einen gab, der noch mal ein paar Sekunden schneller war. Ja. Wahnsinnsleistung natürlich von beiden, die Schallmauer quasi zu knacken und das Ganze natürlich in einem Schuh von Adidas.
Ja, say his name, Jomif Kejelka, der zweite tatsächlich, kleine Chronistenpflicht. Der Schuh von Adidas, der kostet zwar 500 Euro und richtet sich wirklich nur an sehr ambitionierte Läufer, wiegt weniger als 100 Gramm, also pro einzelnen Schuh, und ist deshalb auch gar nicht mal so strapazierfähig. Aber klar, nach dieser Leistung war das Modell am Tag danach trotzdem innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Adidas brachte dieser Marathon-Rekord, diese inspirierende Leistung, man muss ja nochmal dazu sagen, lange Zeit sind Menschen eigentlich davon ausgegangen, man kann den Marathon nicht unter 2 Stunden laufen. Adidas hat das viel Prestige gebracht und natürlich auch viel Sichtbarkeit. Also innovativ wahrgenommen zu werden, ist für Sportartikelhersteller enorm wichtig und das pusht dann auch den Verkauf günstigerer Modelle, die dann eben mehr Läufer tragen, die eher 3, 4, vielleicht auch 5 Stunden für den Marathon brauchen.
Ja, also Sportausrüstung, wir sind ja auch beide Sportler, das ist schon immer was Faszinierendes, dass tatsächlich selbst so ein Schuh dann plötzlich ausverkauft ist, dass so viele Leute dann auf die Idee kommen, in den Laden zu rennen und sich ausgerechnet solche Schlappen zu holen. Aber gut, so ist es halt. Schauen wir mal, was das WM-Jahr denn für Adidas dann so bringen wird und wie es laufen wird und ob die Marke natürlich mit dem letzten Trikot der Nationalmannschaft nochmal so einen Erfolg gelingen wird wie bei der Heim-EM. Hab da so meine Zweifel, aber zumindest wirtschaftlich könnte es ja erfolgreich werden. Das pinke Auswärtstrikot war ja der Erfolgsschlager überhaupt, was durchaus überraschend war. Das blaue Trikot für die WM in Nordamerika finde ich ehrlicherweise tatsächlich nicht ganz so cool, aber ich bin da irgendwie nicht der Maßstab. Da gefallen mir tatsächlich die Italiener besser, aber naja, wir wissen alle, wo die sind. Die liegen in Italien am Strand.
Ich hätte sie gern dabei gesehen bei dieser WM, dass sie wieder als große Fußballnation nicht dabei sind. Ist schade.
Ja, ist eine Schande, auf jeden Fall.
Auch, dass man dieses schöne Trikot nicht sehen wird und ein bisschen geringerer Werbewert natürlich für Adidas, die sich da schon was Schönes überlegt haben. Sie werden es verkraften können, wenn man die Zahlen, wenn man an die Zahlen denkt, die sie heute präsentiert haben.
So ist es und tatsächlich ist, glaube ich, auch das deutsche Trikot deutlich wichtiger, was den Absatz angeht, als das italienische. So, das soll es, glaube ich, für heute von uns gewesen sein, würde ich sagen. Machen wir Feierabend. Wir wünschen euch einen stressarmen und entspannten Abend. Wir sind alle mal gespannt, was Paul macht und danach vor allem die 4 großen Big-Tech-Werte. Darüber werden wir dann ganz sicher morgen ausführlich sprechen. Bis dahin, schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Musik